Ja, es ist schön hier zu sein mit euch. Ich genieße es selber, diesen anderen Vorträgen zuzuhören. Es ist schön, genährt zu werden, ja, und selber Futter zu bekommen, wenn man dann zurückgeht in die Gemeinden und dann mal wieder was gelernt zu haben. Und nun ist es ja schon Abendstunde jetzt und ihr habt schon 6 Vorträge gehört in dieser Woche. Wie geht's euch? Passt das eigentlich noch in den Kopf rein? Dazu noch die ganzen Gedanken in den Diskussionsgruppen? Kann manchmal schon ein bisschen viel sein, nicht wahr?
Auch
für dich? Nö, das geht, das passt. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen müde. Sehnt ihr euch nach Abwechslung? Nicht immer wieder das Gleiche? Dann ist der Vortrag vom Thema heute Abend her vielleicht das Richtige für euch. Ein Thema, was nach Abwechslung, nach etwas Neuem klingt. Und dem 6. Kapitel des Timotheusbriefes, Vers 3, entnommen worden ist. Wenn jemand anders lehrt. Klingt gut, ne? Mal wieder was Neues. Natürlich, es geht hier nicht um Abwechslung. Es geht nicht darum, wer lehrt, sondern was gelehrt wird und ob das die Wahrheit ist. Das Wort anders, bin ich überzeugt, ist nicht auf jemand bezogen, sondern auf lehrt. Also es geht nicht um die Person, es geht um die Sache. Ihr seht, der Satzteil, der dort so unvollständig und aus dem Zusammenhang gerissen dasteht, den kann man verschiedentlich interpretieren. Aber warum würde das jemand tun wollen? Warum sollte ich gerade diesen Satzteil herausgreifen und so verdreht interpretieren, wenn jemand anders lehrt? Weil es dann um mich gehen würde, nicht wahr? Weil es das Ego betonen würde. Und ihr würdet mir dann zu Recht ein Problem unterstellen, nicht wahr? Wenn ich allen Ernstes bei dieser Darlegung geblieben wäre. Ihr müsst natürlich wissen, dass es mich ein klein wenig mit Missmut erfolgt, im 1. Kapitel des Timotheusbriefes gegen Ende einen Namen zu lesen von einem Irrlehrer. Ich meine nicht den Hymenäus, ja. Ich meine den anderen. Der im Glauben Schiffbruch erlitten hat. Aber ihr seht an diesem einfachen Beispiel, dass es um mehr geht, als dass jemand einfach einen Fehler macht, oder? Und ich will euch eine Frage stellen, die ihr bitte ehrlich auch beantworten sollt. Gibt es irgendjemanden in diesem Raum hier heute Abend, der glaubt, dass er die Bibel in allen Punkten 100%ig richtig versteht? Hat irgendjemand hier bei der Auslegung der Heiligen Schrift und in seiner Lehre noch nie einen Fehler gemacht? Ich sehe keine Hände. Wie kommt das? Es beruhigt mich. Ich meine, wenn sich jetzt eine Hand gehoben hätte, dann hätte ich gesagt, komm du hier vor. Mach du weiter. Es ist besser, du hältst den Vortrag für mich. Ich habe vorhin René geschockt. Er meinte, ja, du bist heute Abend dran. Ich sage, nein, du bist dran. Für den Moment war er erschrocken, ne? Aber nein. Nein, es ist niemand vollkommen, nicht wahr? Matthias sagt da bei seinem Vortrag am Dienstagmorgen, und es war ein wahres Wort, ne? Wir sind keine berufenen Helden, sondern berufene Sünder. Und ich mag das. Das ist ein Zitat, das kann man sich an die Wand hängen. Ja. Und wenn es nun so ist, dass wir alle ab und zu Fehler machen, sagt Jakobus selbst in seinem Brief, ne, dieser perfektionistische Mensch. Also selbst wenn er das zugibt, dass wir alle Fehler machen, dann stimmt das. Aber wenn dem so ist, dann wären wir ja alle ab und zu Irrlehrer, oder? Und dann sagen manche, wenn dem so ist, dann lasst uns diesen Begriff fallen, lassen wir niemanden so tituliert werden. Wir sollten nicht mehr davon reden, dass jener oder jener ein Irrlehrer ist, denn wir machen ja alle Fehler. Ich frage mich dann aber, liebe Geschwister, warum der Paulus hier explizit vor Leuten warnt, die anders lehren. Ich meine, die durchschnittliche menschliche Neigung zu Fehlern kann wohl kaum der Grund dafür sein. Wenn mal jemand eine falsche Ansicht hat, dann lässt die sich doch in liebevoller christlicher Gemeinschaft klären. Ihr erinnert euch alle an Gespräche, du hattest eine Meinungsverschiedenheit mit jemandem, aber ihr konntet das klären. Letztendlich wurde das Wort der Schrift hochgehalten und alles war wieder klar. Und wir sind alle weitergekommen im Glauben. Alle wieder ein Stück gewachsen, nicht wahr? Hier in dem Zusammenhang, den wir heute betrachten wollen, geht es um ein Problem, was etwas größer ist. Hier verbreitet jemand Irrlehre, nicht versehentlich, sondern weil er ganz bestimmte persönliche Motive verfolgt. Schauen wir uns den Text näher an. Ich lese aus dem Kapitel 6 die Verse 3 bis 4 und ihr seht, jetzt kommt ein bisschen Zusammenhang ins Spiel. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus hält und an die der Gottseligkeit entsprechende Lehre, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgezänk. Erstmal bis hierher. Wenn ich das lese, und vielleicht geht es euch ja auch so, dann bekomme ich den Eindruck, wir haben hier eine gute Erklärung, was ein Irrlehrer ist. Und Paulus macht das an Punkten fest, an die wir vielleicht in erster Linie nicht geschaut hätten. Vielleicht erst in zweiter oder dritter Hinsicht. Er sagt, jene, die etwas anderes lehren, sie sind aufgeblasen. Ich komme immer nicht umhin, bei diesem Wort an einen Ballon zu denken, der mit heißer Luft gefüllt ist und du öffnest ihn, lässt ihn fliegen und dann bleibt nicht viel übrig. Wortwörtlich geht es bei diesem Begriff um jemanden, der voll Rauch ist. So hat man sich das damals vorgestellt. Es fehlt ihm die Substanz. Er hätte sie vielleicht gern, aber die Substanz ist nicht da. Erinnert ihr euch an die Mahnung im 3. Kapitel, Vers 6? Warum soll ein Neugetaufter nicht gleich zum Gemeindeleiter ernannt werden, zum Ältesten? Die Begründung ging in die Richtung, das schadet seinem Charakter. Er wird sich für jemanden halten, der er noch nicht ist, nicht wahr? Und dort steht auch der Begriff, aufgeblasen. Er wird aufgeblasen werden und dann dem Gericht des Teufels verfallen. Dabei wollen wir natürlich nicht sagen, dass der Wunsch nach Wachstum falsch wäre. Stellen wir uns jemanden vor, der ist schon 40 Jahre in der Gemeinde und ist nicht gewachsen, will nicht dienen. Da ist auch etwas faul, nicht wahr? Aber der Wunsch nach Wachstum, nach Verantwortung, der darf nicht dazu führen, dass man Abkürzungen beschreitet. Ihr wisst, ganz am Anfang in der Bibel, da haben Menschen den Wunsch, Gut und Böse zu erkennen. Das ist eigentlich kein schlechter Wunsch. Aber wer nach dieser Frucht zu früh greift, für den wird sie zur verbotenen Frucht. Er kann damit eben noch nicht umgehen. Später dann im Hebräerbrief Kapitel 5, da steht, die Erkenntnis von Gut und Böse ist durchaus legitim, aber sie ist für Menschen, die gereift sind. Ganz wichtiger Unterschied. Aber hier ist es einfach zu früh. Jemand greift nach etwas, wo er eigentlich noch nicht reif genug ist. Dann, das zweite ist die Folge daraus. Er versteht nicht, wovon er redet. Seien wir ehrlich, die Beschreibung hat auf uns auch irgendwann in bestimmten Situationen zugetroffen. Wer musste noch nie einsehen, dass er schon mal Unsinn geredet hat? Vielleicht kommt nachher jemand zu mir und sagt, du hast hier Unsinn geredet. Na gut, kann ich nicht viel machen. Morgen früh, ja. Kennt ihr jemanden in der Bibel, der zugegeben hat, dass er Unsinn geredet hat? Hiob, richtig. Was sagt er am Ende seines Buches, nachdem ihm der allmächtige Gott ein bisschen einen Schaulauf durch die Schöpfung geliefert hat? Hiob sagt, fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, was mir zu wunderbar ist und ich nicht begreifen kann. Kapitel 42, Vers 3, wer sich das notieren will. Hier ist was ganz Wichtiges. Hiob konnte seine Unwissenheit zugeben. Ist das nicht toll? Kannst du das? Das Problem hier in unserem Text, hier haben wir es mit einem Menschen zu tun, der das nicht zugibt. Ich und aufgeblasen, ich und unwissend, ich habe sogar Theologie studiert. Ich verstehe genau, was da gemeint ist. Ich irre mich nicht. Und mal ehrlich, so ein Mensch ist schlimm dran. Und jetzt kommt ein Karlauer, ich hoffe, das übersetzt sich. Ich versuche es langsam zu sagen. Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, der weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Das übt ihr jetzt mal als Zungenbrecher später dann, ist Hausaufgabe. Ja. Wenn du zugeben kannst, dass du noch ein Lernender bist, solange sind Hopfen und Malz nicht verloren bei dir. Wer meint, nichts mehr lernen zu müssen, Wisst ihr, was er eigentlich sagt? Was ist denn ein Lernender? Ist es nicht das, die Bedeutung von Jünger oder Disciple, wie wir im Englischen sagen? Er sagt dann mit anderen Worten, ich bin kein Jünger mehr. Das wäre eine echt merkwürdige Aussage. Vor mehreren Jahren gab es auch, glaube ich, mal eine Männerfreizeit zu dem Thema lebenslang Lernen von Christus. Und genau, das ist der Punkt. Ne? Und wir schauen weiter in unserem Text. Ihr seht, jemand ist aufgeblasen, er versteht doch nichts und ich habe es auch extra in Rot gemacht. Das ist wie eine Krankheit. Er ist krank an Streitfragen und Wortgezänk. Wenn ihr wollt, dass die Diagnose ein bisschen wissenschaftlicher klingt, dann könnt ihr euch aufschreiben, Cetesis und Logomachia. Oh, das klingt wirklich wie eine schlimme Krankheit. Das sind aber bloß die beiden Worte, Streitfragen und Wortgezänk auf Griechisch. Ist ein einfacher Trick. Gib einer Sache einen fremdländisch klingenden Begriff und schon horcht man auf. Hab ich das vielleicht? Nee, aber der da drüben, er hat das vielleicht. Ja. Ist das vielleicht ansteckend? Ja. Ihr wisst, wie das bei Krankheiten manchmal ist. Und sicherlich, Streitfragen, die sind ansteckend. Ne? Schneller als man denkt, ist man in diesem Streit mit drin. Das ist ansteckend. Das ist eine Krankheit. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um die sachliche Auseinandersetzung mit einem wichtigen Thema. Manchmal stellen wir uns vor, es kommt jemand in eine Bibelstunde und er leugnet grundlegende Wahrheiten des christlichen Glaubens. Wenn man da still ist und friedevoll sein will und nichts sagt, dann ist es nicht gut. Da müssen wir einschreiten, da müssen wir etwas sagen, nicht wahr? Das Wort vom Anfang ist ein Glaube, für den wir gemäß Judasbrief Vers 3 sogar kämpfen sollen. Aber manchen ist die althergebrachte Lehre der Schrift langweilig. Das haben wir alles schon mal gehört. Wie wäre es mit was Neuem? Und dann experimentieren sie mit neuen Auslegungsmethoden oder in der Theologie. Wenn du da ein Fachpapier schreiben willst, dann musst du eine These finden, die so noch niemand vor dir vertreten hat. Du bist geradezu getrieben, etwas herauszufinden, was es noch nicht gibt. Ja. Und dann später kommt ein anderer und schreibt ein weiteres Fachpapier und versucht dann zu widerlegen, was du rausgefunden hast. Ja. Was sagt der gute alte Salomon am Ende seines Buches Prediger? Des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und gleichzeitig gibt es doch nichts Neues unter der Sonne, nicht wahr? Die Botschaft ist die gleiche. Und das sind diese gesunden Worte, von denen wir hier auch schon gelesen haben. Das ist auch so ein Schlüsselbegriff, ne, in der Konversation zwischen Paulus und Timotheus. Und wir sehen, ne, wenn du nicht nach dieser gesunden Lehre gehst, wirst du krank. Ja? Das ist also die Medizin, die wir unbedingt brauchen. Und dann geht die Liste von schlimmen Dingen noch weiter, die er auflistet. Er redet von Neid, von Hader, von Lästerung, von bösem Argwohn, Fängereien von Menschen, welche verdorbenen Sinnes und der Wahrheit beraubt sind. Wenn solche Dinge jetzt unkontrolliert in Gemeinden aufbrechen, dann, denke ich, liegt eine Vermutung nahe, die uns nicht gefällt. Kann es sein, dass auch in vielen unserer Ortsgemeinden nicht überall die gesunde Lehre vorherrscht? Gehen wir etwa manchmal davon aus, dass der Wiederherstellungsprozess der neutestamentlichen Gemeinde schon abgehakt und abgeschlossen ist? Wir können uns selbstzufrieden zurücklehnen, da ist nichts mehr zu tun. Wenn ja, wo ist die brüderliche Liebe an mancher Stelle? Wo bleibt das Wachstum? Liegt es am schlimmen Unglauben unserer Zeit, dass Menschen sich nicht erreichen lassen? Sicherlich, ja. Aber das Problem ist auch manchmal ein Problem innerhalb des göttlichen Hauses, nicht wahr? Wenn es denn möglich wäre, ich denke, es stimmt mir zu, dann würden wir doch gerne die Ursachen bekämpfen und nicht nur an Symptomen herumdoktern. Ja, stell dir vor, du gehst zum Arzt und er verschreibt dir eine Pille nach der anderen gegen diese Kopfschmerzen, aber er vergibt dir nie einen Termin, wo man mal in den Kopf reinguckt. Ja, das wäre ein Herumdoktern an Symptomen. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Natürlich, uns ist allen irgendwie klar, Sünde ist das Problem in diesen Fällen, aber kann man das nicht noch ein bisschen konkretisieren? Was steht da geschrieben? Was genau lässt Geschwister Schiffbruch erleiden im Glauben? Und wir können vieles aufzählen, aber wir müssen aufpassen. Vieles von dem, was wir aufzählen, sind nur Symptome. wenn das Gebetsleben beispielsweise nachlässt, dann ist das ein Symptom. Ich bin dankbar, dass Larry über das Gebet uns so viele wichtige Dinge aus dem Brief gesagt hat. Aber ich denke, ein nachlassendes Gebetsleben ist nicht unbedingt die Ursache, dass jemand schließlich anders lehrt. Es ist ein Symptom, an dem man erkennen kann, dass was schief läuft. Oder warum lassen sich einige von dämonischen Lehren verführen? Lesen wir weiter. Es handelt sich gemäß den Worten des Paulus um Menschen, welche verdorbenen Sinnes und der Wahrheit beraubt sind und die Gottseligkeit für eine Erwerbsquelle halten. Von solchen halte dich fern. Wir sehen, hier hat ein verderblicher Prozess eingesetzt. Und die Betroffenen sind sich dessen oft nicht bewusst, weil ihr Sinn dafür verdorben ist. Wir haben früher schon bei dieser Freizeit dieses Bild gebracht, dass da jemand seinen Kompass über Bord wirft. Und hier drückt der Paulus das aus, indem er sagt, der Sinn, das Gute und das Schlechte zu unterscheiden, der ist nicht mehr da, er ist verdorben. Sünde verhärtet. Sie macht unempfindlich. Und wir haben von den Menschen gelesen, die ein gebrandmarktes Gewissen haben. Und irgendwann ist der Mensch dann nicht mehr zugänglich für Argumente. Im Fachjargon, habe ich mir sagen lassen, nennt man sowas auch beratungsresistent. Du kannst ihm sonst was erzählen, du kannst ihm 100 Bibelstellen zeigen, nichts zu machen. Er geht von seinen Ansichten nicht weg. Unauffällig und auf leisen Sohlen gewissermaßen daherkommen, hat etwas anderes die Stelle eingenommen, die Gott eigentlich im Leben haben sollte. Und was ist das wohl? Ihr dürft wissen, als mir dieses Vortragsthema zugetragen wurde, da habe ich schnell mal nachgesehen, was steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, und dann dachte ich, ach du liebe Zeit. Na toll, das Thema Geld. Das sind keine Tippfehler, das habe ich mit Absicht da reingemacht. Ja. Geld, das Thema, bei dem die Freundschaft bekanntlich aufhört. Und der Paulus sagt das ja auch, von solchen halte dich fern. Übrigens, dieser Zusatz, von solchen halte dich fern, da fehlt in einigen Bibelübersetzungen. Ihr seht, einige haben für ihr kostbares Geld weniger Bibel bekommen als andere. Geld ist ein Thema. Könnte man eine ganze Dose aufmachen, nicht wahr? Ein Thema aber, von dem alle denken, betrifft mich nicht. Es gibt so viele, die mehr haben als ich. Und egal, wie wir in dieser Hinsicht gestellt sind, es sind immer die anderen, die das betrifft, nicht wahr? Der Betroffene merkt es oftmals selbst nicht. Du bist gemeint. Schon wenn du dich mit anderen vergleichst und sagst, ja, der hat mehr und das stört dich irgendwie, dann ist das ein Gefahrenzeichen. Ja. Und es könnte sein, dass dieses Problem wirklich real ist. Dabei ist Geld natürlich selbst nicht das Problem. Wir machen einen Sprung zu dem lehrenden Vers 10 in unserem Abschnitt, wo es heißt, die Geldgier ist die Wurzel, ist eine Wurzel aller Übel. Etliche, die sich ihr hingaben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. So sagt es die Schlachterbibel, wörtlich steht, sie haben sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. Natürlich, wir kennen zahlreiche biblische Persönlichkeiten, die einen guten Charakter hatten und Geld. Ihr kennt einige, wer zum Beispiel hatte Geld und war trotzdem ein guter Glaubensmensch. Abraham, richtig.
Zachäus.
Ja, wie viel Geld er hatte nach seiner Bekehrung, wissen wir nicht, aber. Ja. Josef von Arimathea, ne? Ein heimlicher Jünger und auch gut begütert. Ne?
Josef
in Ägypten. Also Lydia, durchaus.
Ja?
Lydia, genau. Also vergessen wir die Damen nicht. Ne? Wir sind zwar auf einer Männerfreizeit, aber es gibt auch reiche Damen in der Bibel, ne? Von denen wir uns durchaus, ja, die wir als Vorbilder nehmen können. Und diese Menschen liebten ihren Besitz nicht, sondern sie setzten ihn nach Gottes Willen ein. Ja. Aber hier in unserem Text, da hat Paulus Individuen im Blick, die sich selbst und andere zerstören. Und diese Zerstörung wird, wenn ihr seht, in einem wirklich krassen Bild ausgedrückt. Würdest du dich durchbohren lassen? Wir wissen, unser Heiland hat sich durchbohren lassen, nicht wahr? Aber hier handelt es sich um eine zerstörerische Macht, die dir selber Schmerzen zufügt. Ja, ein gieriger Mensch schadet sich am allermeisten. Wir würden heute sagen, er ist völlig durchbohrt. Ja. Und das ist es, was ihren Abfall vom gesunden Glauben ursächlich mit verursacht. Es ist vielleicht nicht die einzige Ursache, aber es ist eine wesentliche Ursache. Und jemand hat die Bibelstellen wahrscheinlich mal gezählt. Ich habe das nicht getan. Ich verlasse mich einfach mal auf diese Aussage. Demnach gibt es in der Bibel weit mehr Stellen, die vom Materialismus warnen und über Geld reden, als Stellen über das Gebet. Ihr wisst, wie wichtig das Thema Gebet ist. Aber ist es nicht interessant, dass durch die Bibel hinweg viel häufiger vor einer falschen Einstellung zu materiellen Dingen gewarnt werden muss? Wow. Ich wollte dann wissen und bin der Frage nachgegangen. Besteht da wirklich ein Zusammenhang? Und ich bin fündig geworden. Ich kann nicht alle Funde heute mit euch teilen, aber ich habe ein paar Stellen gefunden, die das etwas zusammenfassen. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, sowohl bei Israel als auch bei der neutestamentlichen Gemeinde. Und wir sehen hier immer einen Prozess, der am Anfang mit dem reinen Glauben beginnt. Und eine schöne Stelle, die das beschreibt, finden wir bei dem Propheten Jeremia. Im zweiten Kapitel, Vers 2, spricht Gott durch ihn und sagt: Ich denke noch an deine jugendliche Zuneigung. Gemeint ist die Zuneigung Israels zu Gott. Ich denke noch an deine jugendliche Zuneigung, an die Liebe deiner Brautzeit, da du mir nachzogest in der Wüste, in einem unbebauten Land. Ja, damals, ja, schwelgt Gott gewissermaßen in Erinnerungen. Damals, Israel, da hast du mich lieb gehabt. Damals war alles so einfach. Damals war alles so unkompliziert. Damals in einem unbebauten Land. Ein Land, was noch gar nicht richtig fertig war. Er musste dort durchziehen. Er musste das dann erst in Besitz nehmen. Wie ein Feld für die Ernte musste es erst bereitet werden. So ist es auch bei vielen jungen Ehepaaren, nicht wahr? Am Anfang, da hat man nicht viel, aber das macht nichts. Die Liebe ist so groß. Es spielt keine Rolle, dass man sich nicht von Anfang an ein riesiges Haus leisten kann. Man ist okay in einer kleinen Mietwohnung. Die Liebe ist es. Sie ist frisch und ungeheuchelt. Aber irgendwann, die Jahre vergehen, es geht uns wirtschaftlich etwas besser und damit kommt dann das Verlangen nach immer mehr Komfort, nach immer mehr Luxus, nach immer mehr Veränderungen. Das Einfache vom Anfang ist langweilig geworden. Es reicht nicht mehr aus. Und so hat auch Israel irgendwann gesagt, wir wollen jetzt auch einen König haben, die um uns herum haben einen. Ne? Wir wollen, so haben sie es mehr oder weniger zum Schluss auch gesagt, wir wollen im Prinzip auch einen anderen Gott. Und wenn wir jetzt bei Jeremia weiterlesen, dann sehen wir, wie es weiterging mit Israel. Und ich, Gott spricht, ich brachte euch in das fruchtbare Land, damit ihr dessen Früchte und Güter genießt, da seid ihr hingegangen und habt mein Land verunreinigt und mein Erbteil zum Gräuel gemacht. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die mit dem Gesetz umgingen, kannten nicht. Die Hirten fielen von mir ab und die Propheten weissagten durch Baal. Jetzt ging es ihnen gut, ne? Es war kein unbebautes Land mehr, es war ein fruchtbares Land. Und wir sehen Dinge, die auch Paulus in unserem Timotheus-Text angesprochen hat. Jetzt hielten sie sich für etwas, nicht wahr? Jetzt, da es ihnen gut ging. Gott kannten sie nicht, obwohl sie sich Hirten und Propheten nannten. Und was ist eine Weissagung durch Baal anderes als ein Abweichen von der gottgegebenen Lehre? Es ist im Prinzip dasselbe. Und ich bin überzeugt, man könnte viele weitere Einzelbeispiele dafür finden. Aber jetzt mal auf uns bezogen, kennen wir solche Entwicklungen auch von der neutestamentlichen Gemeinde und der Kirchengeschichte? Wie war das am Anfang, als die Gemeinde des Herrn die am schnellsten wachsende Gruppe auf dem ganzen Planeten gewesen ist? Als fast jeden Tag viele, viele Menschen hinzugefügt wurden, waren die reich, materiell gesehen. Hatten sie Überfluss. In Apostelgeschichte Kapitel 2 in den Versen 44 bis 47 Da lesen wir, alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Die Güter und Habe verkauften sie und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es bedurfte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Wiederum, am Anfang war alles einfach. Es war unkompliziert, ein reiner Glaube. Und niemand hatte hohe Ansprüche. Im Gegenteil, man teilte und man war glücklich. Aber dann, es hat nicht lange gedauert, da trübten die ersten Wolken den Gemeindehimmel, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Dann kommt der Vorfall mit Ananias und Sapphira in Kapitel 5. Ein Mann aber mit Namen Ananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte ein Gut und entwendete von dem Erlös unter Mitwissen seiner Frau und brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Ja, viele hatten damals ihre Güter verkauft und wirklich alles Geld gegeben und die beiden haben gesagt, wir wollen auch so angesehen werden wie solche, die alles geben. Aber in Wirklichkeit geben wir nur einen Teil. Sie wollten als großzügig gelten, ohne wirklich großzügig zu sein. Oder dann Apostelgeschichte 8, ein interessanter Charakter. Simon der Zauberer, als der nämlich sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, da brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit, wenn ich jemanden die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfängt. Simon war vor seiner Bekehrung ein Mensch, der mit seinen Zauberkünsten die Leute in den Bann gezogen hat. Bestimmt auch viel Geld verdient hat. Und das wollte er nach seiner Bekehrung mit christlichem Vorzeichen weiter tun. Und der Überlieferung zufolge soll er später einer der Ersten geworden sein, die anders gelehrt haben, sprich ein Irrlehrer. Und sein Handlungsmotiv ist klar. Gier, eine Krankheit. Zurück zu unserem Text im 1. Timotheusbrief und wir lesen hier den Vers 9. Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Schlingen und viele törichte und schädliche Lüste, welche die Menschen in Verderben und Untergang stürzen. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Materialismus, das Streben nach immer mehr irdischem Besitz, ist einer der treibenden Kräfte auf dem Weg zum Glaubensabfall. Und auf diesem Weg ja, wird ja geleugnet, dass man doch durch Christus schon reich gemacht worden ist, nicht wahr? Und wir sehen, es bereitet dem Betroffenen selbst unsägliche Schmerzen. Es zerstört den Glauben und es zerstört auch Gemeinden. Jetzt wollen wir langsam mal über eine Lösung reden, nicht wahr? Die Lösung ist etwas erstaunlich Einfaches. Zumindest einfach zu verstehen für den Kopf. Aber schwierig umzusetzen mit dem Herzen in der Alltagspraxis. Vielleicht wird der eine oder andere denken, mir selber bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ich muss immer mehr verdienen. Das ist nun mal so in meinem Job. Die Umstände sind so. Ich kann das nicht ändern. Es ist keine Gier, die bei mir vorliegt. Es sind die Umstände, die mich dazu zwingen. Wie aber sehen diese Umstände aus? Und ich weiß, das ist für keinen hier in diesem Raum haargenau gleich, aber ich habe mal versucht, ein typisches Fallbeispiel zurechtzuzimmern. Stellen wir uns einen jungen Menschen vor, jungen Christen, großes Potenzial auch für die Gemeindearbeit, er steigt gerade frisch ins Berufsleben ein. Und wie sieht es dann bei ihm aus? Hoffentlich so. Ja, er hat gewisse Einnahmen und ein paar Ausgaben, aber alles ist prima, die Einnahmen sind höher wie die Ausgaben, er kann sogar was zurücklegen, alles ist spitze. Ja. Aber dann passiert etwas. Wollt ihr wissen, was passiert? Dass da die Ausgaben steigen. Liegt das allein an der Geldentwertung, an der Inflation? Na gut, überlegt sich der junge Mann, ich muss was tun, vielleicht ein paar Überstunden. Vielleicht strebt er nach einer Beförderung. Vielleicht findet er ja auch einen neuen und besser bezahlten Job. Und damit scheint das Problem gelöst. Die Einnahmen sind wieder gestiegen, das Budget ist mehr als ausgeglichen. Aber es bleibt nicht lange so. Schon wieder sind die Ausgaben gestiegen. Man fragt sich, haben die Steuern erhöht? Wo ist das alles hingegangen? Na, wir kriegen das hin. soll die Frau jetzt eben noch ein paar Überstunden machen. Ja, jetzt geht es uns finanziell wieder besser. Ein bisschen müde sind wir. Ich meine, 70 Stunden pro Woche, das zerrt an der Substanz, das steckt man mit 40 nicht mehr so weg wie mit 20 Jahren. Und jetzt stell dir vor, in dieser Situation, in dieser stressigen Situation, kommt jetzt noch ein wohlmeinender Bruder von der Gemeinde, schaut dich ganz lieb und freundlich an und bittet dich, noch eine Aufgabe zu übernehmen. Sieht denn der nicht, dass ich total überlastet bin? Dass ich keine Zeit haben kann? Die Woche hat nur 168 Stunden. 70 habe ich schon gearbeitet, schlafen muss ich auch noch. Also bitte, nein, ihr verlangt zu viel. Ich brauche erstmal Urlaub. Danach, nach dem Urlaub sehen wir weiter. Und wie geht's weiter? Mit anderen Worten, das ist eine Tretmühle. Habt ihr vielleicht mal als Kinder so ein Haustier gehabt, so ein Hamster, ne, der im Hamsterrad hin und her rennt? Das ist ein Bild für viele auch von uns. Ja. Und das ist eine Tretmühle, von der nicht nur Paulus wusste, schon der gute alte Salomon hat davon geschrieben. Ich mag das Buch Prediger ganz sehr und diese Stelle bringt es auf den Punkt im Prediger Kapitel 5, Vers 11, wo Salomon sagt, wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Also das ist, dass diese Ausgaben immer den Einnahmen hinterherrennen und sie gewissermaßen immer auffressen, das ist ein Prinzip, das hat schon vor 3000 Jahren der gute alte Mann erkannt. Und ist es da verwunderlich, dass die reich werden wollen, in Versuchungen und Fallstricke fallen? Könnt ihr das jetzt nachvollziehen, warum das so ist? Ich erinnere mich an einen sehr begabten Bruder, den wir in Chemnitz in unserer Ortsgemeinde hatten. Der war beruflich sehr eingespannt. Und er sagte sinngemäß, nur noch diese eine Fortbildung, nur noch diesen einen Jobwechsel und dann die Einarbeitungen bei einem anderen Steuerbüro. Und danach, es wird alles besser. Dann werde ich mich mehr einbringen können. Dann wird es leichter und weniger stressig sein in meinem Job. Ihr könnt raten, was passiert ist. Er ist nicht mehr in der Gemeinde. Es ist nie so gekommen. Immer war sein Terminkalender voll mit anderen Sachen. Glauben und Materialismus, die passen nicht zusammen. Und wer hat das am allermeisten betont, wenn nicht unser Herr Jesus Christus? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, Vers 13, lesen wir die altbekannten Worte, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder aber den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn sich also wahrer Gewinn nicht dadurch erreichen lässt, dass man das Hamsterrad immer, immer schneller dreht, ja wie denn dann? Sag es uns, Paulus. Gib uns nicht nur das Problem, gib uns auch die Lösung. Paulus ist gut, er gibt uns auch einen Lösungsansatz. Aber ob wir den mögen, ist eine andere Frage. Zurück zu unserem Text, 1. Timotheus 6, Vers 6. Es ist allerdings die Gottseligkeit eine bedeutende Erwerbsquelle, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Nee, Paulus, das kann nicht dein Ernst sein. Willst du allen Ernstes sagen, wir sollen unsere Ansprüche herunterfahren? Was meint Genügsamkeit? Das ist ein Wort, was man gar nicht mehr im alltäglichen Sprachgebrauch vorfindet. Bedeutet das, weniger als 3 Autos zu haben? Bedeutet das, eine Maximalgröße deiner Wohnung, die du nicht überschreiten darfst? Ansonsten bist du nicht mehr genügsam. Wir kommen um das Griechisch nicht drum herum. Genügsamkeit heißt Autarkia. Was meint dieser Begriff? Ja, ich bin selber das Griechische nicht ganz so mächtig, aber zum Glück gibt es diesen Wörterbuchschreiber, Mr. Strong, und der gibt zu dem Wort Autarkia folgende Begriffserklärung. Er sagt, es handelt sich um einen perfekten Lebensumstand, der keiner Hilfe oder Unterstützung bedarf. Weiterhin, die Notwendigkeiten des Lebens sind in ausreichender Menge vorhanden. Und der dritte ist vielleicht der wichtigste. Eine Zufriedenheit mit den Umständen. Wollen wir alle, nicht wahr? Irgendwann mal genug zu haben. Das will auch der Materialist, nicht wahr? Und so mancher macht dafür Überstunden, aber gleich diesem sagenhaften Topf mit Gold am Ende des Regenbogens rückt das Ziel immer wieder in eine neue, unerreichte Ferne. Wie kommt man dahin? Kann ich mir den Befehl geben, sei jetzt mal zufrieden? Und dann funktioniert das. Paulus muss ja wissen, wovon er redet. Ja. Wie hat er diese Autarkia bekommen? Sag es uns, Paulus. Und in seinem bekannten Philipperbrief, Kapitel 4, da sagt er, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde. Ich verstehe mich so gut aufs Armsein wie aufs Reichsein. Ich bin in allem und für alles geübt. Sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich bin sicher, viele von euch haben diese Stelle schon angestrichen, ne, aus früheren Bibelstunden. Das ist eine wichtige Stelle. Und ihr seht, Genügsamkeit, das ist etwas, das man nicht befehlen kann. Das ist etwas, was man erlernen muss. Wie hat Paulus das gelernt? Gott war gut zu ihm. Er hat den Paulus nämlich immer wieder in Situationen gebracht, wo er das lernen musste. Und wir wissen, Paulus hat viel durchgemacht. Er hat auch manchmal Schiffbruch erlitten. Aber er hat nie Schiffbruch im Glauben erlitten. Ist nicht interessant? Er lernte seine Zufriedenheit nicht an den äußeren Umständen festzumachen. Er lernte genügsam zu sein und er vermochte das durch den, der ihn stark machte, durch Jesus Christus, der uns auch in dieser Hinsicht stark machen kann. Und so dürfen wir dann auch die folgenden Worte des Paulus für bare Münze nehmen, zurück in unserem Text im 1. Timotheusbrief, wenn er sagt, Verse 7 bis 8, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, so ist es klar, dass wir auch nichts hinausnehmen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Und das sind Worte, nicht von einem Theoretiker, sondern von jemandem, der genau weiß, wovon er redet. Der weiß, wie es ist, zum Beispiel mit kaltem Meerwasser in Berührung zu kommen, nach eben jenem Schiffbruch. Der dankbar ist für ein einfaches, wärmendes Feuer, das gastfreundliche Menschen für ihn und die anderen entzündet haben. Wir wissen, solche ähnlichen Worte sprach auch ein anderer, der durch die Schule des Leidens gegangen ist, nämlich eben wieder Hiob. Der sagt, nackt bin ich von meiner Mutter Leib gekommen, nackt kehre ich wieder aus dieser Welt zurück. Und auch uns tut es gut, wenn wir merken, mit wie viel weniger wir auskommen könnten. Hunderttausende sind in diesen Tagen und Wochen in unser Land gekommen. Vielleicht auch gerade deshalb, dass wir neu lernen, wie viel weniger wir bräuchten. Ich denke, Gottes Hand ist in diesem Flüchtlingsstrom. Es ist eine Lektion, die wir alle lernen sollen. Natürlich, es geht ja nicht um Askese. Wir haben das in einer früheren Lektion angesprochen. Es geht nicht darum, alles wegzugeben. Es geht nicht darum, dass du gar nichts mehr dein Eigen nennst. Es geht darum, dass man lernt, mit weniger zufrieden zu sein. Damals wie heute sind Menschen nämlich der Versuchung erlegen. Immer will man mehr haben. In jener Zeit gab es eine Gruppe von Menschen, die allen Grund gehabt hätten, sich nach mehr, nach einer besseren Karriere zu sehnen. Aber dieser Weg war ihnen verbaut. Ich rede von der Gesellschaftsschicht der Sklaven. Denn die erwähnt er gleich am Anfang seines 6. Kapitels. Und wir haben diese Stelle vorhin übersprungen, aber ich habe sie mir aufgehoben, weil ich denke, dass das mit dem Thema der Genügsamkeit verbunden ist. Paulus sagt ihnen, was Knechte sind im Sklavenstand. Die sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind und von ihnen auch bessere Behandlung erfahren. So sollst du lernen und ermahnen. Wir können uns vorstellen, Sklave sein ist nicht unbedingt ein Dienst, bei dem du tagtäglich Erfüllung findest. Es sind Routinejobs, es ist auch schwer. Aber diese Menschen haben hier eine wertvolle Gelegenheit. Sie können durch ihren Dienst zeigen, dass sie bereits anderweitig reich gemacht worden sind. Und in dieser Einstellung liegt auch der Same, mit dem das Unrecht der Sklaverei dann schließlich auch überwunden werden konnte. Nicht durch eine gewaltsame Abschaffung, das hätte für Chaos gesorgt in der damaligen Welt, sondern durch Gottvertrauen und Genügsamkeit. Und wir sehen erneut den Zusammenhang zwischen Genügsamkeit und echten Glaube, zwischen Ungenügsamkeit und dem Glaubensabfall. Wo diese Genügsamkeit nicht da ist, da wird der Glaube verlästert. Wo sie ist, da kann Gemeinde gedeihen. Wie ist das mit dir? Bist du genügsam?
Ja, sind wir alle. Ne?
Oder versuchst du nach wie vor im Hamsterrad mitzurennen, an der Karriere zu feilen, ohne Rücksicht auf Verluste? Das Thema Burnout hört man in diesen Jahren immer wieder häufiger, auch in Gemeindekreisen. Ich denke, es ist ein Problem, was damit wirklich im Zusammenhang steht. Schauen wir nochmal auf das Diagramm von vorhin. Wie entscheidest du, wenn du merkst, dass es finanziell nicht reicht? Die ganze Zeit haben wir so eine Art Wettlauf gesehen, ne? Zwischen der schwarzen Säule der Einnahmen und der roten Säule mit den Ausgaben. Und letztere ist immer mit der ersten mitgewachsen. Irgendwie konnten wir unseren Verfolger nie abschütteln. Was würde aber passieren, wenn wir die Ausgaben kritisch unter die Lupe nehmen und die reduzieren? Man kann mit weniger auskommen. Und man bekommt im Austausch dafür Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann. Weniger Stress? Mehr Zeit mit der Familie? Viele haben Familie. Mehr Zeit für die Gemeindefamilie. Ich höre, an vielen Stellen ist das ein Problem. Das sind talentierte junge Brüder, aber sie finden nicht die Zeit, weil sie in einem Hamsterrad rennen. Dieses Hamsterrad sich so schwer abbremsen lässt. Und in einem ganz anderen Zusammenhang haben wir auch in Chemnitz eben diese Erfahrung gemacht, Genügsamkeit zu lernen. Ihr wisst, unsere Räumlichkeiten sind wirklich zu klein geworden über die Jahre. Und als wir überlegt haben, was wir brauchen, da war nicht jeder Wunsch unbedingt ausgewogen. Und Gott hat uns gezeigt, dass er das so in dieser Form nicht segnen kann. Ein Neubau war finanziell nicht zu stemmen. Es war für uns wirklich auch frustrierend zu sehen, dass wir, was wir auf der einen Seite an Finanzen benötigt hätten und wie wenig im Vergleich dazu da war. Aber sobald uns klar wurde, dass es kein Neubau sein muss, sobald wir unsere Ansprüche heruntersetzten, begann Gott, das Projekt zu segnen. Ich habe euch ein kurzes Bild mitgebracht. Das ist ein ehemaliger Getränkemarkt mitten in einem Plattenbau-Wohngebiet, den wir inzwischen erworben haben und jetzt noch ausbauen müssen. Ihr seht unten das, was mal unser großer Versammlungssaal werden kann. Und es ist faszinierend. Wir werden viele Entscheidungen treffen müssen in den nächsten Wochen und Monaten und wir werden weiterhin diese Übung machen. Was genau muss wirklich renoviert werden und was hat noch auf viele Jahre Zeit? Wo können wir Geld sparen? Ich denke, das ist eine wertvolle Lektion für die Chemnitzer Gemeinde. Und Gott segnet das Projekt jetzt, wo wir gelernt haben, nur das umzusetzen, was wirklich gebraucht wird. Und an dieser Stelle auch nochmal der Dank im Namen der Chemnitzer Gemeinde an euch, die ihr das Projekt bereits mit unterstützt habt. Sonst hätten wir den Kauf nicht leisten können. Vielen Dank nochmal. Gott segne euch dafür. Und ich bin auch bereit, weitere Informationen noch zu geben, wer weitere Details wissen möchte. Aber wir sind jetzt schon dankbar für das, was möglich geworden ist. Auf einem anderen Niveau, freilich. Letztendlich ist es nicht so, dass wir bei allen Gemeindeprojekten überlegen müssen, was genau nötig ist und was nur unserem persönlichen Gutdünken entspricht. Ich denke, das ist ein verallgemeinerter Gedanke. Wenn nun zum Beispiel jemand etwas anderes lehrt, was können wir als Fazit feststellen? Er macht nicht einfach nur einen Auslegungsfehler, da ist ein charakterliches Problem im Hintergrund. Irgendetwas drängt diesen Menschen dazu, nicht bei dem zu bleiben, was durch Jesus und seine Apostel offenbart wurde. Und auch für diejenigen, welche nicht unbedingt Lehrer sind, stellt sich die Frage, wie sie Gemeinde mitgestalten können. Und woran liegt es, dass sie oft ihre Gaben nicht einbringen können und ihnen die Zeit fehlt? Was fehlt, wenn Gemeinde nach dem Vorbild des Neuen Testaments gar nicht mehr als erstrebenswert gilt, sondern man nach neuen Gemeindeformen sucht, nach neuen Lehren? Fehlt es dann nicht an Genügsamkeit? Und ich möchte, dass wir uns an diesem entscheidenden Punkt hinterfragen. Sind wir genügsam? Oder laufen wir in einem Hamsterrad und lassen uns vom Materialismus treiben? Was die Welt hat, wollen wir auch haben. Oder befreien wir uns aus dieser Zwickmühle mit Gottes Hilfe, schrauben wir unsere Ansprüche herunter und ernten mehr Zeit für Gottes Reich, mehr Ressourcen für die Arbeit, die wirklich wichtig ist. Versuchen wir, die Gemeinde Jesu an alle Spielarten des Zeitgeistes anzupassen? Oder genügt uns der Glaube, wie er den Heiligen ein für alle Mal überliefert ist? Wir sind reich gemacht durch Jesus, der für uns arm wurde. Amen.
Amen.